Mag wider uns sein, welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschonet, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der da gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, welcher ist zur Rechten Gottes und vertritt uns. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Fährlichkeit oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Lass uns miteinander beten. Herr, du gekreuzigter und auferstandener und erhöhter Herr, dich beten wir an. Wir bitten dich, dass du in dieser Stunde in unsere Mitte trittst, wie du in den Kreis deiner Jünger getreten bist, dein Machtwort sprichst, deinen Frieden zusprichst. Wir schauen auf dich, Herr, du allein hast Macht über den Tod. Wir hängen uns mit unserem ganzen Leben, Herr, an dich. Amen. Wir wollen noch das zweite Lied vom Liedblatt singen. Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, meine Zier.
Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, meine Zier. Ach, wie lang, ach, lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir. Gottes Land, mein Bräutigam, außer dir soll mir auf Erden Sonn und Sieg aus werden. Weich die Trauer, Geister, denn mein Freudenmeister, Jesus, tritt herein. Muss auch ihr betrüben, lauter Freude sein. Duldig schon ihr Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leiden. Jesu, meine Freude.
Das Wort, das uns jetzt beschäftigen soll, steht Psalm 17, Vers 15. Ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache, an deinem Bilde. Dieses Wort hat im Leben von Frau Busch, besonders in der letzten Zeit, in der sie fast völlig blind war, eine große Rolle gespielt. Sie hat es immer wieder genannt. Dies Wort gehört zu ihren angestrichenen Stellen. In ihrem Buch über die angestrichenen Stellen, diesem kostbaren Büchlein, da hat sie geschrieben: So sprechen nun all diese angestrichenen Stellen in meiner Bibel von dem, was Gott an mir getan. Wie sollten wir in dieser Stunde Gott danken für diese Mutter in Christus, die er uns geschenkt hat? Wie sollten wir ihm danken anders, als dass wir uns jetzt miteinander beugen über diese letzte von ihr angestrichene Stelle und uns hineinversenken und versuchen zu verstehen, in uns aufzunehmen, dieses Wort des lebendigen Gottes. Sie würde uns auf die Finger klopfen, wenn wir in dieser Stunde von einem anderen reden würden, als dem lebendigen Jesus, der Worte des ewigen Lebens hat. Ich habe mich über dieses Wort gebeugt und nachgedacht und gebetet. Und dann habe ich gedacht, ich kann es nicht auslegen. Ich kann es nicht auslegen. Ich will versuchen, es nachzubeten und mitzubeten. Aber dann ist mir klar geworden, das fällt mir noch schwerer. Das fällt mir noch schwerer. Ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Meine Augen wollen so viel anderes sehen. Ist das denn wahr? Dass alles das, was wir ersehnen und sehen wollen, mit unseren Augen zusammenzufassen ist in dem Gebet: Ich will schauen dein Antlitz, Herr, dein Antlitz in Gerechtigkeit. Unsere Augen sind voll Habgier und voll Sorge. Sie sehen auf die Dinge, die wir haben wollen, und auf die Dinge, die uns Sorge machen und Angst machen, und das füllt unsere Augen und füllt unsere Herzen und unsere Köpfe. Unsere Leidenschaften gehen ganz woanders hin. Muss man eigentlich wirklich im Leben erst erblinden, damit endlich die eine große Sehnsucht in unserem Leben aufbricht? Ich will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Gibt es keinen anderen Weg, dass unsere Augen abgelenkt werden von den vielen Dingen, an denen wir uns festsaugen und die unser Leben erfüllen und krank machen und arm machen, an denen wir hängen bleiben? Gibt es keinen anderen Weg, als dass unsere Augen erblinden, damit unsere inneren Augen aufgetan werden? Ich komme aus dem Sommerlager des Weiglerhauses. Und an diesen Abenden habe ich den Jungen und Mädchen in den Lagern die Lebensgeschichte von Toyohiko Kagawa erzählt, dem großen japanischen Christen, Missionar und Sozialreformer. Er arbeitete in den Elendsvierteln von Shinkawa, Kobe, und die Augenkrankheit machte ihn blind. Und dann liegt er 7 Monate völlig blind in seiner Kammer. Und in diesen Monaten der Blindheit sagt er, andere schreiben es auf, folgende Sätze: Mein Gott ist lauter Licht, obwohl alles um mich in Dunkel gehüllt ist. Strahlt in der Kammer meiner Seele Gottes ewiges Licht. Und solange er mir leuchtet, klage ich nicht über den Zwang, den langen Tag hindurch in der Dunkelheit sitzen zu müssen. Mein Augenlicht ist verloren. Aber wie ich hier im dunklen Zimmer verlassen liege, gibt Gott mir noch Licht. Selbst im Schmelzfeuer der Hölle umschließt mich noch Gottes Barmherzigkeit, für die ich alle Reichtümer der Welt nicht eintauschen möchte. Am jenseitigen Ufer der Dunkelheit leuchtet Licht. Des Augenlichtes beraubt erkenne ich dieses Licht, das durch die Dunkelheit hereinbricht. Was lenkt eigentlich unsere Augen? Was macht eigentlich vor unseren Augen wichtig, was wichtig ist, sodass unser Blick darauf gelenkt wird? Hier in diesem Psalmwort ist es eigentlich die Sprache der Liebe. Die Liebe ist die Kraft, die die Augen lenkt. Die Liebe ist die Kraft, die das Verlangen lenkt, dass die Augen schauen wollen. Der Liebende hat nur ein großes Verlangen, das Angesicht des Geliebten zu sehen. Dazu treibt die Liebe. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, dass die Lust der Augen unsere Richtung bestimmt. Die Lust der Augen. Seine Leidenschaft der Augen, was wir lieben, darauf richten sich unsere Augen. Das fasziniert unseren Blick, das füllt unsere Köpfe und unsere Herzen und bewegt unseren Körper. Die Liebe lenkt unseren Blick. Gibt es das? Dass Gottes Liebe in unserem Leben so sehr die treibende Kraft wird, dass wir ehrlicherweise beten können, ich will schauen dein Angesicht in Gerechtigkeit. Bei Mose war es so. Er betet, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Seine Augen haben mit ansehen müssen, wie Gottes Volk sich die Augen ausgeguckt hat. Am goldenen Stierbild, diesem Symbol der Glücksfindung und der Triebbefriedigung, wie sie ihre Augen sich ausgeguckt haben, und er hat seine Augen sich müde geguckt an diesem Irrsinn des Volkes Gottes, und da sehnen seine Augen sich danach, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott antwortet ihm, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Unerfüllte Sehnsucht der Liebe nach Gott. Und mir kommt dieses Psalmgebet im Psalm 17 vor, als wollte der David sagen, und ich lass nicht locker. Ich kann nicht locker lassen, und wenn Gott mich abweist, ich will dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit. Was ist mit dieser Sehnsucht? Kann man Gott sehen? Man kann Gott nur in Gerechtigkeit schauen. Gott hat es möglich gemacht, dass wir in sein Angesicht schauen in Gerechtigkeit. Gerechtfertigt. O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn. O Haupt zum Spott gebunden mit einer Dornenkrone. Hier sehe ich in Gottes Gesicht. Hier dürfen wir der Liebe ins Gesicht schauen. Und ich sehe nur einen einzigen Weg, dass dieser Blick ins Gesicht der Liebe Gottes, dieser Blick ins Gesicht des dornengekrönten Hauptes, des Gekreuzigten, in uns das Feuer der Liebe entzündet. Dass wir hier allein Feuer fangen und die Sehnsucht in uns hochkommt. Ich will schauen dein Angesicht in Gerechtigkeit. Herr, lenke meinen Blick weg von allem, was mich fasziniert. Lenke meinen Blick weg von allem, was mir Angst und Sorge macht. Sei du meine eine große Leidenschaft und Faszination. Ich will dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, o Haupt voll Blut und Wunden. Ich möchte an diesem Tage, wo wir diese Mutter Busch zu Grabe tragen, Jesus bitten, dass er in meinem Leben die eine einzige Faszination wird, damit mein Blick klar wird, leidenschaftlich auf ihn gerichtet. Ich möchte mich beugen über dieses Wort, dieses letzte angestrichene Bibelwort von Emmy Busch und bitte Sie, lesen Sie es mit, lassen Sie uns lernen zu beten, so stümperhaft wir es nachbeten, dass wir in diesen Hunger der Liebe hineinkommen, Gottes Angesicht zu schauen in Gerechtigkeit. Ich möchte da noch ein zweites dran unterstreichen. Wo unser Blick einmal das Feuer der Liebe gefangen hat, da brauchen wir jetzt jeden Morgen, wenn wir erwachen, das Brot der Liebe. Das Brot der Liebe. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde, heißt es hier im zweiten Teil des Gebetswortes. Ich will satt werden, mich sättigen, wenn ich erwache an deinem Bilde. So wie das ist nach jeder Nacht, dass wir uns stärken mit dem Frühstück für die Arbeit des Tages, so brauche ich das Brot der Liebe, dass die Leidenschaft meines Blickes auf Jesus gestärkt wird, dass ich mich neu sättige und stärke an seinem Bilde. Wir brauchen das an jedem Tag, den Gott neu hell werden lässt über in unserem Leben. Unser Tagesblick wird entweder fasziniert sein vom gekreuzigten Jesus oder unsere Augen werden sich in Heißhunger und Habgier festsaugen an den Bildern des Todes, die uns nach unten ziehen. Deshalb will ich mich sättigen an deinem Bilde, wenn ich erwache. Aber es ist nicht nur, wenn ich erwache am Morgen jedes Tages. Es geht ja auch um das Erwachen, das Augen aufmachen nach der Nacht der Anfechtung, der Not. Nach jeder Nacht der Anfechtung brauchen wir das Brot der Liebe, sättigen am Bilde Jesu. Emmy Busch soll das selber auslegen. Was das heißt, das kann ich nicht auslegen. In den angestrichenen Stellen schreibt sie über dieses Wort aus dem Evangelium und Jesus sah, dass sie Not litten im Rudern und um die vierte Wache der Nacht kam er zu ihnen, da schreibt sie dazu. Über dieser angestrichenen Stelle wachen noch heute alte Schmerzen auf. Auch das heißt zum Ziel kommen, dass keine alten Schmerzen mehr aufwachen können. Er schreibt, da war eine Zeit der großen Not ins liebliche Familienglück hereingebrochen. Wie im Sturm hatte Gott der Herr den ein Jahr alten jüngsten Liebling herausgenommen und in seinen himmlischen Garten verpflanzt. Man konnte es nicht fassen, dass dies Kleinod mit seinem Glanz ausgebrochen war aus dem Kranz der lieblichen Kinderschar. Das Herz blutete und blutete und konnte nicht stille werden darüber. Ein krampfhaftes Sich-Fassen-Wollen half nicht. Es blieb nur noch das Warten auf den Trost Israels. Und der kam beim Studium dieses Bibelverses. Da hatte der liebende Herr eine Nachtwache verstreichen lassen. Und noch eine. Und noch eine. Wie mögen die Jünger in ihrer Verlassenheit nach ihm geschrien haben. Und es heißt da ausdrücklich, er sah, dass sie Not litten. Welch ein wundersamer, harter Heiland, der die Seinen ihrer Not überlässt. Und doch wurde dieser Vers so tröstlich. Genügt es nicht, dass er weiß um unsere Not, dass er mit seinem Heilandsblick sieht, wie wir leiden? Warum fühlen wir uns so verlassen, wo er doch nur auf die vierte Nachtwache wartet, um zu seinen geängsteten Jüngern zu kommen? Dies angestrichene Wort rief der trauernden und vielleicht auch heute noch manch einem trauernden Leser zu. Der Heiland weiß und sieht deinen Kummer. Und zu seiner Zeit wird er kommen und durch seine Gegenwart alle unsere Not zu Ende bringen. Er sah, dass sie Not litten, und um die vierte Nachtwache kam er zu ihnen. Dann geht so aus. Er sprach zu ihnen: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. So schrieb sie: Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Nach der Nacht der Anfechtung zeigt er uns deutlicher, tiefer, klarer, wer er wirklich ist. Satt werden am Brot der Liebe an jedem neuen Tag, wenn wir die Augen aufmachen. Nach der Nacht der Anfechtung ein deutlicheres Bild von Jesus gewinnen. Satt werden am Brot der Liebe, am Blick in Gottes Angesicht werden wir endgültig beim Aufwachen in Gottes neuer Welt. Da werden wir ihn sehen, wie er ist, weil unser Sehvermögen verwandelt wird. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von weh ich sein Angesicht sehe. Kein Zweifel, keine Dunkelheit, keine Schwäche des Körpers, keine Zerreißprobe kann da mehr dazwischen sein. Nachdem Frau Buschin dieser Welt die Augen geschlossen hat, erfährt sie die Erhörung dieses Gebetes. Will mich sättigen an deinem Bilde, wenn ich erwache. Wir machen heute, liebe Freunde, auf unserem Weg hier Station, um Gott zu preisen über diesem Leben einer Mutter in Christus, über diesem Leben, das er uns geschenkt hat. Es gibt unendlich viel Grund zum Loben. Wir wollen Gott loben darüber, dass er nicht nur im Leben von Menschen anfängt, etwas zu tun, sondern dass er es zum Ziel bringt, durch schwere und durch gute und große Zeiten. Er bringt zum Ziel, bis zum Sattsehen. Und wir wollen Station machen heute hier miteinander, in der Gegenwart des lebendigen Herrn, dass er uns stärkt mit dem Brot der Liebe. Wir sein Angesicht sehen dürfen und er uns neu in seine Spur setzt und zu seinem Ziel bringt. Gebe Gott, dass wir uns hineinziehen lassen in dieses Gebet, uns beugen über diese letzte angestrichene Stelle. Und stotternd und stammelnd weiter beten, solange noch die Stationen unseres Lebensweges gehen mögen. Weiter beten, Herr, ich will schauen nach deinem Gesicht in Gerechtigkeit. Ich will mich satt sehen an deinem Bilde, wenn ich erwache. Lass uns einen Augenblick beten. Herr, wir preisen dich über dem vollendeten Leben der Mutter Busch. Wir danken dir, dass du sie uns geschenkt hast, für all die Treue in Fürbitte und Glauben und Dienst. Wir danken dir auch für alle Barmherzigkeit, dass du durch Anfechtung und Schwäche, Krankheit und Leid zum Ziel bringst, weil du der Sieger bist. Und Herr, wir flehen dich an. Hilf uns, dass wir aus den Belanglosigkeiten, aus den Kleinigkeiten und Nichtigkeiten unseres Lebens unseren Blick neu lenken können auf dich, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Fülle unser Leben, zünde uns an mit der einen großen Leidenschaft, satt zu werden am Anschauen deines Bildes. Reiß aus unserem Herzen die Bilder des Todes. Ich danke dir, Herr, dass du damals und heute und in Ewigkeit derselbe Herr, der Sieger bist. Amen. Wir wollen jetzt miteinander dieses Loblied singen. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen.
Danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, der große Dinge tut an uns und allen Enden, der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an unzählig viel zu gut und noch jetzt und getan. Der ewig reiche Gott wollt uns bei unserem Leben ein immer fröhlich Herz und ewigen Frieden geben und uns in seiner Gnade erhalten fort und fort und uns aus aller Not erlösen hier und dort. Lob er und preis sei Gott, den Vater und den Sohn.
Ich möchte Sie im Namen der Familie Busch herzlich einladen, nachher mit ins Weigelhaus zu kommen zu einer Stunde der Gemeinschaft. Sie sind alle sehr herzlich dazu eingeladen. Es ist reichlich Platz da. Bitte erleben Sie diese Stunde der Gemeinschaft mit, wo wir auch nochmal auf Gottes Wort hören und miteinander uns austauschen wollen. Das gehört eigentlich mit zu diesem, ja, wie sollen wir anders sagen, zu diesem Fest der Vollendung eines Lebens, wo Trauer und Abschiedsschmerz und Triumph und Sieg miteinander vermengt sind. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.